HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Werner Schneider. Ich heiße Karin Röder. Unser Gast ist Regisseur, Autor und Kabarettist. In seinem aktuellen Buch hat er sich selbst interviewt, also nur fast ein Doppelkopf, denn es ist ein Gespräch unter zwei Augen. Herzlich willkommen, Herr Schneider.
Guten Tag.
23 Gespräche zu diversen Themen haben Sie in dieses Buch zusammengefasst. Bevor wir da einsteigen, Herr Schneider, was sagen Sie zum neuen US-Präsidenten Trump?
Am liebsten nichts, aber es bleibt einem politischen Menschen nicht erspart, das zu kommentieren. Aber ich pendle zwischen äußerster Besorgnis und Abscheu. Präzisieren muss ich es jetzt nicht.
Ja, manche sagen ja, na, möglicherweise entschärft sich das Ganze noch. Er hat das, alles wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Glauben Sie daran?
Ich kann mir vorstellen, dass der dann noch Kreide frisst, aber es ist zu spät. Es geht ein System, nämlich die Wachstumsideologie, die globale, fährt an die Wand. Und die Tatsache, dass die Politik, selbst die gutwillige Politik, nicht in der Lage ist, das in den Griff zu kriegen, macht natürlich alle Rechtstendenzen, alle totalitären Tendenzen wach und gibt denen Futter. Und ich glaube, dass dieser Herr Trump wird eine Episode der Geschichte sein. Man wird sagen, damals, als die Welt sich Richtung Arche Noah bewegt hat, hieß der amerikanische Präsident Trump.
Also Trump ist nur die Spitze des Eisbergs, denn dieser Rechtsruck ging ja schon lange Jahre, zumindest quer durch Europa, wo Sie herkommen, in Österreich, gab es ja mal Haider, ja, dann kam der Wilders in den Niederlanden, in Ungarn, Polen, AfD in Deutschland, überall Rechte. Und Sie sagten es eben, die Politiker, die eigentlich das Ganze hätten richten müssen, haben die versagt?
Ja, und zwar, weil sie von der Ökonomie mundtot gemacht wurden, weil sie darauf verzichtet haben, ihren Beruf auszuüben. Sie haben immer so getan, als würden sie mit dem ökonomischen Schwanz wedeln können, aber der ökonomische Schwanz wedelt mit ihnen. Und voll der Unvernunft und voll der Perspektivlosigkeit. Wir leben in einer ganz, ganz gefährlichen Situation.
Stehen wir vor einer politisch-ökonomischen Zeitenwende, vor einem Art Weltbeben?
Ja. Ja, weil die Ökonomie muss neu bedacht werden. Wir brauchen eine neue politische, sozial-ökonomische, ökonomisch-soziale Weltlehre.
Wer soll die herbeiführen?
Ja, ein Mensch, der denken kann, schreiben kann und publizieren kann. Und den kenne ich nicht.
Wahrscheinlich sind auch mehrere Menschen dafür nötig. In Ihrem aktuellen Buch, Herr Schneider, Gespräch unter zwei Augen, erfahren wir noch mehr über Sie, Werner Schneider, etwas, was wir bisher noch nicht wussten. Werner Schneider mit Y, ja. Darauf legen Sie großen Wert.
Ja, ich meine, es ist ja nicht mutwillig erfunden worden, sondern ich bin so geboren worden. Und ich finde es eigentlich nicht nur wegen des Y, sondern an und für sich die größte Despektierlichkeit, wenn man Namen falsch schreibt. Also wenn es einem Meier, der sich mit AY schreibt oder mit EIER nicht gelingt, das durchzusetzen in seinem Freundeskreis, dann stimmt mich das bedenklich für den Freundeskreis.
Oder für Herrn Meier, der sich dann besser einen anderen Namen zulegen sollte.
Nein, nein, der soll quasi jeden Brief, den er bekommt, sofort im Papierkorb hauen, wenn die Adresse nicht stimmt.
Also das nimmt Werner Schneider mit Y sehr genau. Der Genauigkeit halber haben Sie auch das Gespräch unter zwei Augen gewählt, schreiben Sie. Schön, dass wir Sie dennoch zu einem Gespräch unter vier Augen hier bei HR2 Kultur begrüßen dürfen. Was unterscheidet denn ein Selbstgespräch von einem Gespräch mit anderen?
Naja, in vielen Interviews hat man sich schon gefragt, jetzt müsste er eigentlich bohren oder jetzt müsste sie eigentlich nachfragen. Denn man ist ja bis zu einem gewissen Grad auch selbst Journalist oder war es und hat es auch ein bisschen gelernt. Das ist das eine, dass ich finde, dass Behauptungen, die Fragen auslösen und dann wieder eine Gegenfrage oder eine Antwort, dass das eine schöne Form ist. Und ich habe mich jetzt, wo ich 80 werde und man mir gesagt hat, jetzt sind also wirklich so Memoiren fällig, also wo du einmal wirklich über dich schreibst, nicht? Und dann habe ich gesagt, so durchgeschriebene, erzählte Biografien haben für mich einen Geruch. Es gibt schon Meisterwerke darunter. Das weiß ich schon. Aber sie haben einen Geruch. Da man aber gesagt hat, das sollte jetzt kommen, habe ich mich plötzlich besonnen, dass ich einmal die Idee hatte, alles dialogisch zu machen. Weil man dann auch wirklich Selbstzweifel, die man in gewissen Situationen hatte, die man Vorentscheidungen hatte, die man Nachentscheidungen hatte, noch einmal thematisieren kann. Und da muss man jetzt gar nicht sehr viel nachdenken, sondern man muss nur zu schreiben beginnen. Und mit dem Schreiben im Dialog entstehen die Bedenken. Ja. Sag, da habe ich doch eigentlich noch einen Einwand. Und so hat mir dieses Schreiben an diesem Buch eigentlich ein unglaubliches Vergnügen gemacht, von dem ich nur noch hoffen kann, dass es sich auf das Leserpublikum überträgt.
Ja, das heißt, Sie haben sich in die Lage des Journalisten versetzt, denn Sie sind ja auch gelernter Journalist, ein Beruf, den Sie sehr lange ausgeübt haben und auch immer wieder nachgehakt, so wie Sie sich das wünschen, heißt es, Herr Schneider, Sie hätten das ja anderen Journalisten gar nicht so richtig zugetraut, so nachzufragen in Sachen Werner Schneider, wie Sie das selbst tun?
Außer, es handelt sich um einen Journalisten, der mich eben sehr, sehr gut kennt. Ich kannte eigentlich, und weil ich jetzt einen konkreten Fall sagen kann, das ist eine der schönsten Geschichten meines Lebens, Herbert Rielheiser, Ihnen
und ja, von der Süddeutschen.
Hörerinnen und Hörern, eine Edelfeder der Süddeutschen, ein Begriff, ein wirklich guter Freund, genauso wie sein Bruder. Und der hat der Playboy noch so 12 Seiten lange Interviews gemacht. Und der Herbert Rielheiser kam zu mir an den See, Millstätter See in Österreich.
Da haben Sie ein Haus? Oder hatten Sie ein Haus?
Ja, habe ich noch, ja. Und wir haben ein 4-stündiges Interview gemacht auf Tonband. Und nach diesen 4 Stunden war nichts drauf.
Wie, hat er vergessen, den Startknopf zu drücken?
Es war ein Defekt. Es war ein Defekt. Ich habe ihn mühsam daran gehindert, dann dieses Gerät in den See zu werfen. Wir haben das Interview dann wirklich noch einmal gemacht, aber es war nicht annähernd mehr so wie das erste.
Mhm. Ja, Herbert Rielheise ist inzwischen verstorben. Und gibt es denn inzwischen Journalisten, Herr Schneider, von denen Sie sagen würden, ja, so stelle ich mir das vor?
Das gibt es immer wieder. Es gibt immer wieder einmal, dass man eine Zeitung aufschlägt und dann liest man einen Text und sagt, von wem ist das? Das ist wirklich gut. Mhm. Ja, das gibt es immer wieder.
Werner Schneider ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie sind im vergangenen Jahr in München mal wieder aufgetreten mit einem 8 Jahre alten Programm. Und das hieß Ich bin konservativ. Dieses Programm scheint sich ja auch erstaunlich lange gehalten zu haben, konservativ. Was verstehen Sie unter konservativ?
Also ich muss dazu sagen, 8 Jahre ist der Titel alt. Der Rest hat sich stark verändert. Mhm. Wenngleich die Ecknummern sind die besten aus 40 Jahren Kabarett.
Also, ein dynamisches Programm.
Ja, das ist. Und die Pointe des Programmes ist mein Konservativbegriff. Ich habe das schon mehrfach gesagt, ich glaube auch geschrieben, man muss den sogenannten Konservativen das Wort wegnehmen. Denn das ist eine Fehletikettierung, das ist ein Schwindel. Denn konservativ kommt von konservare bewahren. Muss man also fragen, was bewahrt man? Also zum Beispiel, man bewahrt die kaufmännische Moral, man bewahrt eine Sozialordnung, man bewahrt die Balance in der Natur, man bewahrt eine Sinnhaftigkeit im Umgang mit Geld, wo man sagt, es muss Reiche geben, es muss Ärmere geben, es wird auch immer ein wenig Arme geben, aber das Gefälle darf nicht zu groß sein.
Also das, was manche Konservative als wertkonservativ bezeichnen.
So ist es. Und die Strukturkonservativen, die einfach nur ihren irren und wahnwitzigen Ideen vom immerwährenden Wachstum nach japsen, denen muss man den Begriff wegnehmen, denn die zerstören alles da, was ich gesagt habe. Die zerstören die soziale Balance, die zerstören die Natur, die zerstören die kaufmännische Moral und sie zerstören vor allen Dingen den Frieden, weil sie ja dauernd Waffen produzieren und Waffen verkaufen.
Im Moment treten ja lauter Parteien an in Europa, sogenannte populistische Parteien, die genau das, was Sie gerade kritisiert haben, Herr Schneider, ja ändern wollen.
Das ist ja die Tragödie, dass die ernstzunehmenden politischen Kräfte denen diesen Freiraum lassen. Mhm. Statt dass sozialdemokratische oder christdemokratische Parteien diese Positionen besetzen, dass die sozialdemokratischen Parteien sagen, also zum Beispiel, wir sind ja eine pazifistische Partei. Mhm. Wir sind ja als Pazifisten gegründet worden. Nicht, dass die Wirtschaftsparteien John Maynard Keynes nicht ordentlich gelesen haben, der schon in den 20er Jahren gesagt hat, es ist vollkommen blödsinnig zu verlangen, dass es keine Armen und keine Reichen gibt. Aber die Differenz darf nicht so groß sein.
Das klingt ja ein bisschen nach dem, wonach hier in Deutschland zumindest Ludwig Erhard mal angetreten ist, nach einer sozialen Marktwirtschaft. Er nannte es damals Wohlstand für alle. Was würden Sie sagen, Herr Schneider?
Ich war damals noch nicht wach genug, um das genau zu verfolgen. Aber wenn er das so gemeint hat, dann hat er natürlich vollkommen recht gehabt. Ja, vollkommen recht gehabt. Er war natürlich in der Wirtschaftswunderzeit. Wiederaufbau ist immer eine wirtschaftliche Dynamik. Aber man darf nicht den Rückschluss jetzt machen, nur damit es uns gut geht, brauchen wir dringend einen Krieg, damit wir wiederum einmal aus den Trümmern aufbauen können. Ja. Nicht? Aber es gibt ja so etwas wie eine christliche Soziallehre und man fragt sich, wo ist denn die hingekommen? Wo ist denn die hingekommen? Ich meine, und in Deutschland hat ein prominenter Sozialdemokrat vor ungefähr einem Jahr gesagt, wir müssen darauf achten, dass die Deutschen ihre Führungsposition beim U-Boot-Bau nicht verlieren. Ich habe mich gesagt, na, das ist dringend das, was ein Sozialdemokrat sagen muss. Na,
die christliche Soziallehre haben sich die Christdemokraten vielleicht auch ein bisschen von den Linken abnehmen lassen.
Nee, vergeblich, weil die Linken sie auch vergessen haben. Wir leben in einer Zeit, wo die unerträglichen Situationen in der Gesellschaft übersehen werden. Die Unerträglichkeit der Situationen wird übersehen. Und da wundert man sich, wenn dann Leute, die aus anderen Gründen politisch unerträglich sind, weil sie demokratiefeindlich sind, weil sie rassistisch sind, weil sie Nationalismen haben, die sich überlebt hätten haben müssen bis heute. Und die sagen dann aber, wir kümmern uns um den, der nichts hat. Nicht? Also die Working Poor steht jetzt jeden Tag in der Zeitung, dass Menschen, die eine Ganztagsanstellung haben, also einen Job und trotzdem hungern oder möglicherweise nicht heizen können. Mhm. Und andere Leute, und die könnte man ja namhaft machen, wissen nicht, wohin mit dem Geld.
Also diese Parteien, die da im Moment diesen Durcheinander in die Gesellschaft hineinbringen, die werden ja auch von Menschen gewählt. Das sind ja nicht alles unmündige, unwissende Bürger. Die haben ja einen Grund dafür.
Naja, und jetzt sieht man ja, das sind in zunehmendem Maße sie Demagogen, Schwindlern und Verbrechern auf den Leim gehen. Ja, und wie ist denn das Selbstverständnis einer Gesellschaft, die es, ich möchte das Wort Verbrecher jetzt nicht wiederholen, also bedenklichen Personen ermöglicht, Wählerstimmen zu lukrieren?
Werner Schneider, heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und wir reden unter anderem über sein neues Buch. Es ist genau genommen ein Gespräch unter zwei Augen, so haben Sie es betitelt, Herr Schneider. Und da steht unter anderem drin, dass Sie ja schon ganz früh angefangen haben, naja, ich kann gar nicht sagen, mit Ihrem Beruf, denn ich weiß nicht, wie viele Berufe Sie haben, mindestens fünf. Angefangen haben Sie schon während der Schulzeit als Theaterkritiker und Barsänger. Sie haben Kultur, Kunstgeschichte und Publizistik studiert. Mit 22 Jahren waren Sie schon Dr. Phil, dann Werbetexter, Autor von Theaterstücken, Gedichten und Büchern, Serienschreiber. Und in Ihrem Buch habe ich gelesen, aus Scham unter Pseudonym. Warum haben Sie nicht dazu gestanden?
Nein, da hatte ich keinen Anlass, weil Konfektion, also wenn man Schundromane schreibt, schreibt man nicht seinen Namen hin. Nicht? Und das kann ja gegen einen verwendet werden. Nicht?
Naja, aber Sie hatten doch Einfälle offensichtlich für diese Serie. Das heißt, irgendwie gingen Ihnen diese Gedanken ja doch schon im Kopf herum.
Da muss man keine Einfälle haben, da muss man Klischees bedienen. Nicht? Das Aha. ist das so einfach. Das ist Konfektionsware. Und wenn im menschlichen Leben, im Berufsleben die Situation die ist, dass man sich sagen muss, das ist im Moment die einzige Art oder meine einzige Chance, zu Geld zu kommen, dann passieren einem solche Dinge. Aber da bin ich nicht stolz drauf, aber ich leugne es eben auch nicht, sonst hätte ich es ja nicht geschrieben.
Ja, das stimmt.
Dass ich in meinem Leben auch Sachen gemacht habe, wo man hat nachher unter die Dusche müssen oder hätte.
Das ist schön gesagt. Ja, Sie haben sich ja auch weiterentwickelt als Theater- und Operettenregisseur. Sie waren 15 Jahre lang Boxkampfrichter und nicht ganz so lange leidenschaftlicher Boxkommentator. Sie waren Sportmoderator beim ZDF. Dann irgendwann als Kabarettist auf Tourneen mit Live-Auftritten im TV und. Mir scheint, das Kabarett war dann schließlich der Höhepunkt Ihrer Karriere, oder irre ich mich da?
Ja, es war der Höhepunkt der Karriere und das Zentrum. Also heute habe ich ja in dem Buch, in diesen Gesprächen unter zwei Augen, das ist ja auch quasi auch eine Rückschau. Es ist sozusagen die Biografie der Themen, die mich mein Leben lang begleitet haben. Also nicht meine Begriffe, sondern die der Themen. Und da wird das ja alles genau aufgeschlüsselt. Und ich muss dazu sagen, dass mich der Hildebrand nicht entdeckt hat, sondern der Hildebrand wurde durch einen gemeinsamen Freund namens Kurt Weinziel, den die Branche noch kennt, mittlerweile tot, auf mich aufmerksam gemacht und wir wurden wirklich verkuppelt. Wir konnten uns nicht wehren.
Stimmt, ja. Mhm.
Wir konnten uns nicht wehren gegen den Weinziel, der der Meinung war, ihr zwei müsst was miteinander machen.
Na, Sie haben ja offensichtlich auch gut zusammengepasst, sonst hätte sich das ja schnell von selbst erledigt.
Gut zusammengepasst ist fast zu wenig. Wir waren wohl eine Zeit lang füreinander vorgesehen, ja.
Tja, so sieht es aus. Also, so viele Berufe, Herr Schneider.
Entschuldigung, Einspruch, ich nenne sie Tätigkeiten.
Tätigkeiten.
Beruf ist was anderes.
Ja, Sie sagen ja gar von sich, Sie nennen sich selbst einen Universaldilettanten.
Ja.
Das klingt aber ein bisschen tief gestapelt.
Nein, das klingt nicht tief gestapelt, wenn man, Friedel hat das auch schon geschrieben, anders sieht. Ein Dilettant ist ein Mensch, der etwas tut, was er nicht gelernt hat. Damit ist aber nicht gesagt, dass er es nicht meisterlich beherrscht.
Das stimmt.
Sei es durch Learning by Doing, sei es durch angeborene genetische Disposition.
Heute würde man sagen, neumodisch, Herr Schneider, Sie sind eine sogenannte Scanner-Persönlichkeit.
Sehen Sie, das ist das Konservative an mir, dass ich nicht weiß, was das heißt.
Das heißt, ein Mensch mit ganz vielen Interessen und Talenten, die er auch zum Leben erweckt, und ausübt und auch noch Erfolg damit hat.
Und aus diesem Grund sage ich immer, ich bin nicht vielseitig, sondern nur radikal einseitig.
Das ja? sagt Werner Schneider. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und hat nie ein Blatt vor den Mund genommen, nicht nur nicht im Kabarett, sondern auch in seinem aktuellen Buch Gespräch unter zwei Augen, wo er sich selbst quasi in die Mangel nimmt, könnte man schon sagen. Denn Sie haken schon sehr nach bei dem Gespräch mit sich selbst.
Ich freue mich, wenn man das so empfindet, weil ich manchmal natürlich beim Schreiben gedacht habe, bitte nimm keine falschen Rücksichten auf dich. Und wenn mir das gelungen ist, dann freue ich mich ja.
Ja, und da geht es um Gespräche, zum Beispiel über das Singen, über das Theater natürlich, über das Kabarett, über die Ehe, über das Vatersein, über Freunde, Politik, Ökonomie und. Über manches haben wir ja schon gesprochen, Herr Schneider, und wir machen auch weiter mit diesen Gesprächen. Jetzt haben Sie sich auch eine Musik gewünscht, auch um die geht es in Ihrem Buch, und zwar aus Tosca.
Drei Musikbeispiele. Habe ich mir gedacht, drei Themen meines Musiklebens. Das eine ist die italienische Oper, das andere ist die Wiener Klassik und das dritte ist der Commercial Jazz und da im Speziellen eine Form, die die Amerikaner Close in Harmony nennen.
Aha. Dann starten wir mal mit der Oper Tosca. Eine Aufnahme aus dem Jahre 1953 haben Sie sich gewünscht. Es singen Maria Callas und Giuseppe Di Stefano die Arie E lucevan le stelle und es leuchteten die Sterne.
Der Cavaradossi, also die Callas ist wohl da jetzt nicht drauf auf dem Tonbeispiel, erinnert sich an die erste Begegnung mit dieser Frau und er ist der Annahme, dass er jetzt erschossen wird und sagt, also ich, der ich sie die Liebe so geliebt haben sie und ich muss jetzt von dieser Erde gehen. Und erinnert sich, wie sie zum ersten Mal in den Garten trat und die haben sich dann offenbar im Freien gepaart. Und da war es besonders hell am nächtlichen Himmel. Oh.
Giuseppe Di Stefano sang E lucevan le stelle, eine Arie aus der Oper Tosca. Gewünscht hat sich diese Musik Werner Schneider, Multitalent, ja, und er ist einer, der sich immer wieder einmischt, politisch, satirisch. Herr Schneider, würden Sie sonst platzen?
Ja, eigentlich schon. Also ich brauche immer ein Ventil. Das neue Buch, aus dem hoffentlich auch hervorgeht, dass ich platze, wenn ich nicht mich politisch äußere, das befasst sich nun zum ersten und einzigen Mal mit mir.
Und da erfahren wir auch Dinge über Sie, die wir bisher noch nicht so erfahren haben. Dass Sie allerdings sich 1996 mit 60 Jahren ja eigentlich mal von der Kabarettbühne verabschiedet hatten, das wussten wir. Sie sind aber dann zurückgekommen, 12 Jahre später umso heftiger. Was war der Auslöser?
Es war eine ganz lächerliche Sache. Ich war eingeladen zu einer Lesung bei den Ruhrfestspielen und da sagte mir der Agent, das ist aber im großen Haus vor über 1000 Leuten und die Eröffnung. Da habe ich gedacht, also ich bin kein Nobelpreisträger, ich kann nicht hingehen und vor 11.000 Leuten lesen, das ist nicht adäquat. Habe ich gesagt, dann lerne ich ein paar Lieder auswendig, damit das Ganze ein Gesicht hat. Nicht? Dann habe ich die Lieder an mir angeschaut, habe gedacht, sollte man ein bisschen aktualisieren, diese Strophe vielleicht ändern. Dann habe ich ein paar Einleitungen geschrieben, ein paar Ausleitungen und plötzlich bin ich unterwegs gewesen zu einem neuen Programm. Und dann habe ich das gemacht, habe mich noch einmal gezwungen, diesen ganzen Abend auswendig zu lernen. Und dann war das sehr erfolgreich und dann habe ich gesagt, na gut, aber für einen Abend hat sich das nicht ausgezahlt, machen wir noch ein paar. Ja, und jetzt mache ich es immer noch.
Da hatte sie es wieder gepackt.
Ja.
Herr Schneider, es heißt ja, das Kabarett ist tot.
Ja, das heißt es in regelmäßigen Abständen und der Satz wird immer und ewig falsch bleiben. Denn das Kabarett, wie die Deutschen sagen, wie es ein Kabarett, kann nicht tot sein. Denn Kabarett ist eine szenische, auf die Bühne gebrachte Satire. Und Satire, also Gesellschaftskritik, wird es immer und immer geben, weil eine menschliche Gesellschaft, die es nicht nötig hat, kritisiert zu werden, ist für mich, ich sag mal, für die nächsten Jahrmillionen nicht vorstellbar.
Wer darf sich denn Ihrer Meinung nach, Herr Schneider, Kabarettist oder Kabarettistin nennen?
Ich definiere das ziemlich exakt. Ich sage, ein Comedian ist ein Mensch, der einen Witz macht, damit die Leute lachen. Jetzt können wir lange darüber reden, ob wir diesen Witze gut finden oder schlecht finden oder überhaupt keine Witze.
Sei dahingestellt.
Das sei dahingestellt. Aber er macht die Witze, damit die Leute lachen. Und der Kabarettist, im besten Sinne des Wortes, oder meinem Sinne des Wortes, macht einen Witz, damit die Leute auf was draufkommen. Er freut sich natürlich diebisch, wenn sie lachen. Aber verblüfft sein genügt.
Muss er die Texte selbst schreiben?
Sollte er. Also es gibt da natürlich viele Übergänge. Es gibt Kabarettisten oder Kabarettistinnen auch, denke ich jetzt an eine ganz bestimmte große, die sich alles schreiben lassen, aber doch die Kapazität haben zu sagen, den Text mag ich, weil, und den Text mag ich nicht, weil er nicht das bringt, was ich eigentlich sagen möchte. Also die quasi Dramaturgen ihrer Autoren sind, das gibt es wohl auch. Aber nach meinem Verständnis natürlich, ich habe, wie ich mich mit Hildebrand zusammengetan habe, der Hildebrand sich mit mir zusammengetan hat, dann habe ich gesagt, wir wollen das Autorenkabarett nennen, damit jedermann klar ist, wir sagen kein Wort, das nicht von dir oder von mir ist.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wie ist denn Ihr heutiger Blick auf das Kabarett? Gibt es da ein paar Hoffnungsträger für Sie, Herr Schneider?
Absolut. Es gibt nicht ein paar Hoffnungsträger, es gibt ein paar klasse Leute. Und es wird in jeder Generation ein paar klasse Leute geben. Es werden sich die Tonfälle ein bisschen ändern, es werden sich vielleicht die Techniken ändern. Aber im Grunde läuft sich darauf hinaus, dass zwei, drei Leute dem Publikum entweder eine Szene vorspielen, einen Dialog, eine sogenannte Doppelkonferenz oder ein Solo oder sie singen was.
Wer sind diese klasse Leute?
Ich nenne keine Namen. Nein, ich nenne keine Namen, aber wirklich unbeliebt bei mir kann man sich machen, wenn man kommt und dann dieses ewige, ach, da waren ja noch Zeiten wie der Hildebrand und Sie. Nicht immer, dass man sich beruft auf das, was war.
Das waren andere Zeiten.
Es ist eigentlich die Notwehr einer Gesellschaft gegenüber den Satirikern, die im Moment sie schmerzhaft angreifen.
Sagt Werner Schneider. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Geboren am 25. Januar 1937 in Graz, aufgewachsen in Klagenfurt, also ein sogenanntes Kriegs- und Nachkriegskind. Inwieweit hat Sie das geprägt, Herr Schneider?
Kolossal. Ich habe auch ein Buch gemacht in einem deutschen Verlag, Das heißt, von einem, der auszog, politisch zu werden. Also dieses Zusammentreffen des Kriegsendes, wo es begonnen hat, noch damit, dass man die Eltern vorm Radio sitzen gesehen hat und die gesagt haben, na hoffentlich bringt die V2, die Vergeltungswaffe 2, jetzt noch unseren Endsieg. Nicht? Und der Vater wohl gesagt hat, an den Endsieg glaubt er nicht mehr. Also wenn man in diese Gedankenwelt einbezogen wird und wenn man mitgemacht hat, was los war im Haus, als der Onkel starb, also der Bruder meiner Mutter und Sohn der Großmutter, dass das plötzlich jemand erschossen ist, man kriegt eine Mitteilung, ist Heldenkampf, das war für mich absolut prägend. Und mein anhaltender Hass auf Waffen und Militär rührt aus dieser Zeit.
Der ist ja auch Ihren diversen Programmen und Äußerungen zu entnehmen. Wie war das denn mit Ihren Eltern, Herr Schneider? Waren die so faschistoid eingestellt auch?
Nein. Es war fast noch trauriger. Mein Vater war einer, der allen Recht gegeben hat, je nach Gesprächspartner. Ob er selbst im Innersten eine Meinung gehabt hat, zu der bin ich nie vorgestoßen. Meine Mutter war eine klare Antifaschistin einerseits, aber auf der anderen Seite immer, um Gottes Willen, mach keine falsche Bemerkung, das könnte dir schaden. Nicht? Also auch, auch so eine merkwürdige Doppelmoral.
Doch ja. Etwas angepasst dann auch.
Oder? Ja, also jedenfalls wäre nie zu einem offenen Wort des Widerstandes fähig gewesen. Nicht? Hat aber die Nazis gehasst. Aber ich glaube, auf einer etwas anderen Schiene.
Dennoch war ja Ihr Verhältnis, sofern ich Ihrem aktuellen Buch entnehmen kann, Gespräch unter zwei Augen, nicht immer ganz unproblematisch. Nein. Verhältnis zwischen Ihnen und Ihren Eltern.
Es war hochproblematisch. Als meine Schwester zum Studium ging nach Graz und ich in Klagenfurt mit meinen Eltern allein war, habe ich als 13, 14, 15, 16-Jähriger eine Ehetragödie als Zeuge und als unfreiwilliger Mitarbeiter erlebt. Es ging so weit, dass man mich eben gefragt hat, zu wem ich ginge, wenn man sich trennt oder so. Also ich wurde da vor Entscheidungen gestellt und dergleichen mehr. Und da musste mir also auch Szenen ansehen, über die ich nicht sprechen möchte.
Ihre eigene Ehe, Herr Schneider, Ihre eigene erste Ehe hat 43 Jahre gehalten. Ihre Frau haben Sie dann durch Krebs verloren. Sie haben auch ein Buch darüber geschrieben, wie sie das mitgenommen hat. Und Sie sind ja auch selbst Vater. Wie würden Sie sich denn selbst sehen als Vater in Ihrer Rolle? Haben Sie die Rolle gut ausgefüllt, weniger gut? Wie war es früher, wie ist es heute?
Ich bin mir heute darüber ganz klar, dass ich sie weniger gut ausgefüllt habe. Ich war der Meinung, dass mein Vater als Vater versagt hat. Ich habe dann wollen nicht versagen und habe das Gegenteil meines Vaters gemacht. Das heißt, ich habe mich zu sehr auf meinen Sohn geworfen und erlebe jetzt, und insofern rundet sich das positiv, erlebe jetzt, wie mein Sohn, der jetzt 50 geworden ist, ein fabelhafter Vater ist. Der dritte Versuch gelingt möglicherweise.
Also auch ein Großvater sind Sie. Ich glaube, 9 Jahre ist Ihr Enkel alt. Naja, auf Ihren Sohn können Sie auch stolz sein, denn immerhin ist er ein renommierter Gastrokritiker und gibt auch einen Gourmetführer heraus.
Sogar zwei. Also einen Gourmetführer und einen für Weinkenner.
Also hat sich das Blatt dann im Nachhinein doch nochmal gewendet und heute können Sie sagen, ja, es ist schon alles in Ordnung so.
Ja, es ist so, ich gehe so weit, ich zitiere mich jetzt hier, dass ich beneide. Und da frage ich mich, wen beneidest du, deinen Enkel? Sage ich, nein, meinen Sohn. Denn diese Ruhe und diese Ausgeglichenheit hätte ich gerne gehabt.
Wie sind Sie denn als Opa, Herr Schneider, gefragt?
Ich weiß nicht. Ich dränge mich aber auch nicht auf. Also ich sehe das ganz gerne aus einer Halbdistanz und freue mich, wenn alles einen guten Weg geht.
Tja, das wird sich möglicherweise noch ein paar Mal ändern. Werner Schneider ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Er war Dramaturg, Serienschreiber, Werbetexter, ZDF-Sportmoderator, Boxkommentator. Wohl alles eine gute Voraussetzung, um schließlich bei dem zu landen, was Sie als den Höhepunkt Ihrer Karriere bezeichnen, das Kabarett. Zunächst waren Sie in der Lach- und Schießgesellschaft aktiv mit Dieter Hildebrand. Sie haben 5 Programme mit ihm gemacht, waren 8 Jahre lang unterwegs, bevor Sie solo dann mit Musikern auch waren. Wahrscheinlich haben Sie mit Hildebrand mehr Zeit verbracht oder eine intensivere Zeit verbracht als damals mit Ihrer Ehefrau. Kann das sein?
Naja, das kann man so nicht sagen. Also wenn man zu Hause ist, ist man ja rund um die Uhr zu Hause. Ja. Nicht? Weil das heißt also, wir Reisenden, wir Wanderkomödianten, wo immer die Leute sagen, ja, aber was ist denn mit Ihrer Familie? Wir sind viel häufiger bei der Familie als die Zahnärzte und Rechtsanwälte. Ja. Weil wenn wir zu Hause sind, sind wir rund um die Uhr zu Hause. Also,
aber wenn Sie unterwegs sind, sind Sie rund um die Uhr mit Ihren Bühnenpartner unterwegs.
Aber wenn man dauernd rund um die Uhr zu Hause ist, dann kann es schon sein, dass man da dem Lebenspartner ansieht, dass er sich fragt, wann fährt er denn endlich wieder einmal?
Tatsächlich?
Ja, sicher. Ja, ganz sicher ist es so. Aber ja. Jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
Ja, dass Sie sehr viel Zeit mit dem Hildebrand verbracht haben.
Also natürlich. Wissen Sie, wenn Sie dauernd in einer Garderobe sind und auf Tournee im Bus über Stunden und Aberstunden. Ja. Und wenn Sie trinkfreudig, wie wir beide waren, beziehungsweise sind, also beide nicht sind, sondern leider nur ich allein, dann hinterher gesessen sind, wir haben unendlich viel miteinander geredet.
Dann wächst man vielleicht auch, so stelle ich mir das vor, auch schon irgendwie paarartig zusammen.
Ja, ja, natürlich. Mit allen Gefährdungen.
Ja.
Mit allen Gefährdungen an engen Verbindungen, nicht? Aber es ist, wenn ich jetzt in die Rückschau ganz fair sage, wir haben in 8 Jahren Zusammenarbeit nicht ein böses Wort gewechselt.
Ich glaube, so steht es in Ihrem Buch, ein einziges Mal haben Sie gestritten überhaupt.
Das war aber nachher.
Um was ging es da?
Das ging um die letzte Scheibenwischer-Sendung. Ich möchte nicht mehr darüber sprechen. Nennen wir es ein Missverständnis oder eine Intrige eines leitenden Redakteurs.
Mhm. Okay,
ja.
Vergessen wir es.
Ja, vergessen wir es.
War Dieter Hildebrand Ihr Freund, Herr Schneider?
Die Frage stelle ich mir in diesem Buch und weiche zunächst sehr aus mit der Antwort, was Leute schon erschrocken, die sind schon erschrocken und haben gesagt, was ist? Und dann erkläre ich ihnen sehr sorgfältig, dass er mehr war als ein Freund. Denn ein Mensch, der eine künstlerische Partnerschaft eingeht, mit der ein Stück Existenz, das ist eine andere Kategorie von Freundschaft.
Mhm.
Was wir halt so Freunde nennen, nicht? Wo man sich freut, was man sich sieht. Und dann sagen wir, jetzt gehen wir wieder mal zum Heurigen oder so, nicht?
Zum Kumpel halt.
Ja, ja, diese Art von Freundschaft ist in einer Partnerschaft nicht möglich, wo es ununterbrochen ums Eingemachte geht. Nicht, wo man sagt, also, wie reagieren wir darauf? Was sagst du dazu? Den kann ich nicht ausstehen. Sagt der andere vielleicht, dem tust du Unrecht. Das muss man dann besprechen.
Also es ist eine ewige Balance zwischen Nähe und Distanz.
Distanz ist nicht möglich. Es ist ein ewiger Kampf um die Qualität der Nähe. Mhm. So möchte ich es sagen. Ja.
Das ist schön formuliert.
Ja.
Ja. Dieter Hildebrand ist tot, leider. Herr Schneider, wie viele Freunde haben Sie zurzeit?
Ich versuche das zu klären und sage, es kommt ganz darauf an, welche Koordinaten man bemüht. Also wenn ich jetzt sage Lebensfreunde, habe ich vielleicht 3 oder 4.
Und woraus schließen Sie das?
Wenn ich rückblickend sage, wer ist eigentlich wirklich nicht wegzudenken aus der Biografie?
Okay.
Sage, wenn der oder die nicht da gewesen wären, wäre es ein riesen weißer Fleck auf der Landkarte. Und wenn ich sage, das war sehr hübsch, dass der da war oder sie da war, aber es ist ja nichts Entscheidendes passiert, wenn sie nicht da gewesen wären, dann weiß man, dass das eine andere Art von Freundschaft war.
Halten Sie sich denn selbst auch für einen guten Freund?
Ja, schon. Mit allen Gefährdungen, wenn man, sagen wir, im Affekt falsch reagiert oder wenn man mit einer negativen Entwicklung eines anderen Menschen nicht hinreichend Mitleid hat. Wenn man sagt, der andere Mensch hat jetzt Meinungen, zu denen kann ich nicht mehr stehen und dann sozusagen den Freund fallen lässt, statt zu versuchen, ihn also zu bewahren.
Um ihn zu kämpfen. Gilt das auch so für politische Ansichten?
Naja, das kann schon so sein, natürlich, klar. Dass man sich politisch, so wie man so sagt, auseinanderlebt, nicht?
Ja.
Und dann sagt, es hat keinen Sinn mehr mit dir, nicht? Aber da muss man sich dann fragen, wenn es vorher so viel Sinn gehabt hat, warum sollte es jetzt keinen mehr haben? Also man soll nicht leichtfertig resignieren.
Und damit nicht leichtfertig die Freundschaft aufgeben.
So ist es.
Zu versuchen zurückzuholen,
ja,
auf den, in,
ja,
Anführungsstrichen,
ja,
rechten Weg.
Ja.
Werner Schneider ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Ein Mann, der gerne singt, alte Schlager, auch Operetten und heurigen Lieder, habe ich in Ihrem Buch gelesen. Auch mal auf der Bühne, ein Chansonprogramm, war ja auch in Ihrem Repertoire. Dabei hatten Sie nie Gesangsunterricht.
Nein.
Woher haben Sie das Talent?
Musikalität wird anerzogen oder angeboren. Also ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo Musik gemacht wurde, dilettantisch, aber ganz gerne. Und dann bin ich als Theaternarr, der ich ab 12 war, eben pausenlos auch ins Musiktheater gegangen. Ein Opernarr, aber auch Operette. Ich habe diese Musik immer sehr gerne gehabt. Und da habe ich natürlich in der Provinz, im Stadtteil Klagenfurt, viele, viele Sängerinnen und Sänger gehört in meinem Leben. Und habe sie immer parodiert. Wie stellt der diesen Ton her? Nicht? Das muss man ja sich dann überlegen. Und wenn man das kann, wenn man dieses Talent hat, dann kann man plötzlich so singen wie ein Crooner oder so singen wie ein schlechter italienischer Tenor oder so singen wie ein eitler, dummer Basspuffer. Das kann man dann.
Ja, ja, das können Sie. Und Sie können auch alle Kästner-Gedichte auswendig.
Nicht alle, um Gottes Willen, nicht alle, aber viele.
Aber viele, naja, immerhin, wer kann das schon? Sie sind Kunstsammler, das heißt, Sie haben so ein paar schöne gemalte Werke in Ihrer Wohnung hängen?
Kunstsammler ist ein bisschen ein diffamierendes Wort, weil die Kunstsammler sich nach dem Markt ausrichten.
Ja.
Und immer sagen, den jungen Maler, der ist im Kommen, ja, der kostet heute nur X, der kostet in 10 Jahren 10-mal X.
Nee? Und das wonach richten Sie sich aus?
Nur an der triebhaften Entscheidung, dieses Bild muss bei mir hängen. Nur danach. Mhm. Ich sehe ein Bild, es gibt so viele Bilder, die nie bei mir hängen werden, weil ich eingesperrt werde, wenn ich sie von der Wand reiße. Nicht? Da kommt ja die Polizei. Also das riskiere ich nicht. Nicht? Aber solche Bilder, an die ich herankommen kann, ohne dass die Polizei kommt, um die kümmere ich mich.
Das heißt, die Sie finanzieren können?
Vollkommen richtig. Nicht? Also es gibt einen Lieblingsmaler von mir, er heißt Werner Berg, kommt in der Kunstgeschichte hervor, der zeitgenössischen. Und da wollte ich immer ein Bild haben, aber ich habe die Zeit, als man ihn noch hätte vielleicht bezahlen können, versäumt, respektive damals hatte ich noch kein Geld. Und heute kann ich ihn mir nicht mehr leisten. Aber man muss ja nicht von dieser Erde gehen und alles hat sich erfüllt. Man braucht ja auch offene Reste.
Das ist eine gute Überleitung zu unserer nächsten Runde. Da reden wir noch ein bisschen drüber, Herr Schneider. Der Autor und Kabarettist Werner Schneider erzählt von seinem Gespräch unter zwei Augen, sprich von seinem aktuellen Buch hier bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und jetzt kommen wir zu 4 Musikern mit 8 Augen. Es sind die 4 Freshmen. It's a Blue World, haben Sie sich gewünscht.
Ja, das ist eine harmonisch so tricky Version einer Schnulze. Aber wenn jemand was von Musik versteht, hört er, wie musikalisch man sein muss, um diese Harmonien zu singen.
Four Freshmen, it's a blue world. Das ist eine traurige Welt ohne dich. Das hat sich Werner Schneider gewünscht. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und auch mit 80 Jahren noch recht frisch, muss man schon dazu sagen. Ja, Herr Schneider, Ihre Leidenschaften, Oper, Theater, Boxen, Kabarett und. Wie befriedigen Sie die heute? Schauen Sie sich da auch mal die Aufführungen von anderen Künstlern an? Und wie regelmäßig machen Sie das?
Unregelmäßig, regelmäßig. Oder regelmäßig, unregelmäßig. Gesagt, gehe hier und da mal in die Oper. Aber ich lege mir CDs auf. Ich schaue mir hier und da auch einmal noch nicht mehr sehr gerne Boxen im Fernsehen an. Ich lasse alles so auslaufen. Ich sage nicht, ich muss, ich will, sondern es passiert.
Ja.
Es kommen die Daten, die Termine kommen auf einen zu. Und da ich grundsätzlich immer Interesse habe und Neugier ist ja eine Größe, die nicht verlischt.
Ja, und wenn Sie sagen, ich muss nicht, ich will, das klingt so, als hätten Sie das Wichtigste bereits gehabt.
Es ist so, das ist so schwer, solche finalen Sätze so unpathetisch zu sagen. Wenn es mich morgen erwischt, habe ich keinen Grund, böse zu sein, weil ich keine offenen Reste habe, außer, und das ist die Tragik meiner Generation, dass wir gesagt haben, wir sind die Kinder des Zweiten Weltkrieges, wir werden alles verhindern, was diese, ich sage jetzt das Wort Scheiße bitte, noch einmal hochkochen lässt, und wir haben einen Dreck verhindert. Wir stehen heute davor, was den Sinn der Biografie in dieser Richtung anlangt, muss ich sagen, war sie vergeblich.
Na, Herr Schneider, jetzt sind Sie aber streng mit sich. Sie haben doch eine ganze Menge getan, jahrzehntelang im Kabarett, um genau gegen solche Strömungen anzusprechen,
schimpfen. Ich mache mir keinen Vorwurf, dass ich es nicht getan hätte, aber offenbar, ich meine, es ist ja auch müßig zu sagen, man hätte mehr, es gibt ein schreckliches Wort, bewirken müssen. Man kann nichts bewirken. Unsere gesamte Gesellschaft, unsere ganze Generation. Abitur sagt man in Deutschland zur Matura. Also wir haben in der letzten Klasse im Gymnasium, Realgymnasium, haben wir gesagt, wir gehen nie zu einer Studentenverbindung. Keiner von uns. Und ein halbes Jahr später hat der Erste schon einen Schmiss auf der Wange gehabt. Nicht? Also so rasch geht's.
Herr Schneider, welche Meinungen haben Sie im Laufe Ihres Lebens geändert?
Ach Gott, ich habe den ein oder anderen Wein, den ich einmal für gut gehalten habe, von der Liste gestrichen. Ich habe bei ein paar Leuten, denen ich sehr viel Sympathie entgegengebracht habe, lernen müssen, dass sie diese Sympathie nicht verdient haben. Ich habe ein paar Urteile über Menschen korrigiert. Meine Positionen habe ich variiert in der Richtung, dass ich sie stilistisch anders begriffen habe. Ich sage, anders artikuliert habe, nicht also eine gewisse Pathetik mir abgewöhnt habe, die man in der Spätpubertät, wo man eine andere Sprache spricht, als ich sie heute spreche. Aber die Positionen haben sich überhaupt nicht geändert.
Hatten Sie ein erfülltes Leben? Und was ist für Sie ein erfülltes Leben?
Ich habe es gerade vorhin gesagt. Ein erfülltes Leben ist dann, dass ich mich nicht beschwere, wenn morgen der Gevatter heimkommt und sagt, Alter, es ist Zeit.
Ja, Sie hatten so schön auch gesagt, ein Tod ohne offene Reste wäre fad. Das heißt, ja, es muss sich nicht alles erfüllen, was man sich so gedacht hat.
Nein, das ist ein maßloser Anspruch. Glaube nicht an Schöpfer euch. Ich meine, ich bin außerstande, mir hier irgendwelche metaphysischen Brücken zu bauen. Aber irgendwas muss es ja geben, irgendeine Energie. Und wenn ich heute sage, ich werfe dieser Energie, die mich in dieses menschliche Leben gesetzt hat, etwas vor, das ist ja eine ganz lächerliche Art von Größenwahn.
Was würden Sie heute anders machen?
Mich.
Inwiefern?
Ja. Wissen Sie, diese Was-wäre-wenn, da kann man nichts sagen, da kann man nur kokette Witze machen. Vielleicht würde ich mich um 5 cm kürzen oder vielleicht würde ich ein bisschen weniger trinken, ich weiß es nicht.
Noch mit 1,96 wären Sie dann immer noch groß genug.
Aber hallo, ja.
Dann wären Sie 1,91.
So ist es.
In Ihrem aktuellen Buch Gespräch unter zwei Augen ist natürlich auch das Kapitel Gespräch über Alter und Tod dabei. Denken Sie mit zunehmendem Alter öfter darüber nach?
Nein, ich habe sehr früh einen Satz von einem großen Psychologen, was ist der C.G. Jung? Psychotherapeut.
Psychoanalytiker.
Psychoanalytiker ist er, ja. Seine Verblasenheiten in verschiedenen Richtungen sagen mir gar nichts, aber eine Formulierung finde ich faszinierend. Er hat gesagt, in der Lebensmitte wird der Tod geboren. Und das habe ich bei mir ganz genau bemerkt. Also ab jetzt sozusagen werden die Tage kürzer.
Herr Schneider, 80 Jahre alt. Sie haben gesagt, das habe ich über Sie gelesen, 80 ist Pflicht, der Rest ist Kür.
So ist es.
Dann wünsche ich Ihnen noch ganz viel Kür. Der Autor, Kabarettist und Regisseur Werner Schneider war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und einen Musikwunsch haben Sie noch frei, Herr Schneider. Eine Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern unter Nikolaus Harnoncourt. Und das sind die steirischen Tänze von Josef Lanner.
Dieses erste Thema ist das traurigste, im positiven Sinn traurigste, was ich in der Musik kenne. Traurig im Sinne von schön.
Vielen Dank, Werner Schneider.